Und ja, ich bin Kind der Gemeinde. Ich bin in dieser Kirche aufgewachsen, in der Ekklesiakirche Pforzheim. Und darf gerade mein Studium fertig machen, meine Ausbildung zum Pastor, bin mit meiner wunderbaren Frau hier. Ist total cool. Wir sind so in der letzten Phase des Studiums und dürfen bald nochmal 6 Monate Praktikum machen und übernehmen dann zusammen eine Kirche in der Nähe von Hannover, die wir als Hauptverantwortliche leiten dürfen. Das ist super spannend und sehr, sehr genial. Geht's euch gut? Nice, mir geht's auch gut. Ich habe nicht ganz so viel geschlafen, weil ich gestern Abend noch mit meinen alten Schulkameraden unterwegs war, die ich seit 7 Jahren nicht gesehen habe. Das kommt davon, wenn man nicht mal in Pforzheim wohnt. Aber ich bin voller Erwartung, dass Gott heute Morgen sprechen möchte. Und ich will euch gerne in eine Zeit mit reinnehmen, die ein paar vielleicht kennen von denen, die hier sind, und zwar meine Kinder- und Teenie-Zeit. Meine Eltern sind heute hier, für alles, was vielleicht ein Offense ist, gibt es nachher eine Entschuldigung und eine Erklärung. Ich hatte eine gute Kindheit, aber ich will euch mit reinnehmen. Und zwar, als ich 5 Jahre alt war, da sind wir von einer kleinen Wohnung in ein großes Haus mit einem großen Garten gezogen und es lag ein riesiges Abenteuer vor uns. Ich bin in einen neuen Kindergarten gekommen, wir waren in einer komplett neuen Wohngegend, bald sollte ich eingeschult werden, das riesige Haus wurde von uns eigenhändig renoviert, im Garten haben wir irgendwann eine Schaukel gebaut und eine provisorische Hütte als Kinder und sowas. Und das alles, wie man es halt so macht hier im Schwabenländle, ne? Alles von Hand, alles alleine, alles in guter Schweißarbeit. Und wir als Kinder, wir durften immer mit anpacken. Das durften in Klammern, wir sollten, wir durften, wir konnten, wir mussten. Und wir haben es, auf der einen Seite haben wir es geliebt und manchmal haben wir es auch nicht so geliebt. Weil ständig gab es irgendwas zum Umbauen, zum Renovieren. Und wenn du Kind bist und gerne lieber spielen möchtest, dann ist selbst die halbe Stunde, die du dem Papa hilfst, immer noch zu viel, oder? Wer kennt es von euch, wenn er sich so zurückerinnert an die Kindheit? Ja, so selbst die halbe Stunde war trotzdem irgendwie zu viel. Und mein Papa, der hat mich so als den Erstgeborenen, als den Esau der Familie immer mitgenommen. Wir waren immer oben unterm Dach und haben da irgendwas gemacht. Und ich habe viel lernen dürfen. Ja, mit 4 Jahren wusste ich, was eine Zahnspachtel ist. Mit 9 habe ich angefangen, die Baupläne für mein erstes Baumhaus zu zeichnen. Wenn du die Geschichte hören willst, dann geh auf die Homepage und hör dir die Predigt Träum weiter an. Ist eine gute Predigt, glaube ich. Und so bin ich aufgewachsen und es war eine richtig gute Zeit, eine richtig gute Kindheit. Aber das Arbeiten war auch nicht immer ganz so einfach. Vor allem dann, wenn wir Kinder zum Beispiel irgendein Werkzeug vom Papa ausgeliehen haben und es nicht an den richtigen Ort gelegt haben. Ja, dann mussten wir es suchen, so lange bis es da war, manchmal 20, 30, 40 Minuten. Und dann ist man immer wieder zum Papa hin, hey, hast du es nicht vielleicht doch irgendwo? Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen und... ja, so hatten wir unsere Geschichten als Kinder und haben es geliebt, hast irgendwie Papa zu helfen. Und hatten manchmal Ausreden, waren dann eine halbe Stunde auf Toilette oder so. Haben uns irgendwie vor Sachen gedrückt oder ja, wir mussten nochmal neue Socken anziehen und dann war mal eine Stunde weg. Weil es irgendwie so irgendwie war es manchmal schlimm halt, ne? Wie es halt so ist, wenn man als Kind helfen darf. Und auch, ja, dann war man Samstag, war man da und wollte irgendwas mit Freunden unternehmen. Dann musste man dem Papa helfen, unter dem Dach irgendwas zu machen. Irgendwie, ja, die Freunde sind auf den Bolzplatz gegangen, man musste Fliesen legen. Und dann war das und man musste die Deckenlampen einbauen. Und so war das als Kind irgendwie so immer die Vorstellung, boah, ich muss so viel zu Hause helfen, ich bin so ein armer Kerl. Und manchmal denke ich an die Vergangenheit zurück und denke mir so, ja, es war echt schwierig, war echt hart. Vielleicht. Und es gibt so unterschiedliche Herangehensweisen, wie du mit deiner Vergangenheit umgehen kannst. Du kannst auf die Vergangenheit zurückschauen und willst vielleicht, dass Dinge ungeschehen sind. Vielleicht schaust du auf die Vergangenheit zurück und bist enttäuscht von Menschen und frustriert. Gleichzeitig bist du vielleicht voller Fragen, warum Gott irgendwelche Dinge zugelassen hat. Vielleicht bist du stolz auf deine Vergangenheit. Vielleicht bereust du ungenutzte Chancen, vielleicht bist du aber auch voller Groll für das Umfeld, in dem du aufgewachsen bist, bist gefangen in schönen Erinnerungen an gestern, schaust neidisch auf die Vergangenheit von anderen oder kämpfst gegen Erinnerungen, die immer wieder hochkommen. Und ich glaube, so hat jeder seine Art und Weise, wie er mit seiner Vergangenheit umgeht. Und ich glaube, dass die beste Herangehensweise an unsere Zukunft ein dickes, fette Danke ist. Kann ich mal ein dickes, fettes Danke von euch hören? Eins, zwei, drei und?
Danke!
Nice, come on. Es ist ein neues Jahr und ich bin überzeugt, dass das Jahr 2020 in dieser Kirche ein Jahr sein wird, wo wir ganz, ganz viel Danke sagen werden, weil in dem Wort Danke so, so viel Kraft liegt, vor allem auch im Umgang mit unserer Vergangenheit. Und ich will euch gerne in den Bibeltext mit hineinnehmen, der mich zu diesem Thema begeistert hat. Und wir finden den Bibeltext im Philipperbrief. Und Paulus hat diesen Philipperbrief geschrieben. Er hat ein paar Jahre davor die Gemeinde in Philippi gegründet und schreibt es an diese Gemeinde, um sie nochmal mit so richtig guter Theologie zu prägen. Ja? Er schreibt ihr nochmal einen Brief und sagt so, hey Freunde, wenn ihr alles vergesst, das sollt ihr auf jeden Fall behalten. Und sein Anliegen war es, dass die Gemeinde verstanden hat und versteht, dass das einzige Fundament, auf das man ein Leben aufbauen kann, das Evangelium ist und zwar in seiner vollen Kraft. Und das ist so das Anliegen, das Paulus hat. Und dann steigen wir zusammen mal rein in Philipper 3, die Verse 12 bis 16. Ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein. Doch ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Und nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, liebe Geschwister. Aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis droben zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Und zu allen Vollkommenen, Paulus haut hier eine richtig nice Ironie rein, und zu allen Vollkommenen sage ich, lasst uns das bedenken. Doch wenn ihr in irgendeinem Punkt anderer Meinung seid, wird Gott euch auch darüber Klarheit schenken. Auf jeden Fall sollen wir festhalten, was wir schon erreicht haben. Und ich glaube, von diesem Text können wir ganz, ganz viel lernen und ich will noch mal ganz kurz beten. Jesus, ich bete darum, dass du uns jetzt offene Ohren schenkst und dass wir ja von diesem Bibeltext lernen, den der Apostel Paulus vor 2000 Jahren geschrieben hat und der aber heute noch aktuell ist, weil es inspiriert ist durch deinen Heiligen Geist. Wir beten, dass du ja jetzt sprichst zu uns, dass du Dinge in unserem Herzen anrührst und wir ja neu lernen dürfen, wie wir gut mit unserer Vergangenheit umgehen und mit den Dingen, die gestern passiert sind. In deinem Namen sagen wir Amen. Amen. Und dazu ist mein erster Punkt, der Weg ist nicht das Ziel. Das ist so die Hauptaussage von dem ersten Teil, den Paulus so macht. Und er sagt so, hey, ganz egal, was du schon erreicht hast, ganz egal, was du in deinem Leben schon durchgemacht hast und wie viele Siege du gefeiert, wie viele Niederlagen du schon erlebt hast, solange du hier auf dieser Erde lebst, bist du noch nicht am Ziel. Wir lesen das in diesem 12. Vers, ja, wo Paulus ganz klar sagt, hey, ich will überhaupt nicht behaupten, dass ich schon das Ziel erreicht habe oder dass ich schon vollkommen wäre, sondern ich strebe danach, das alles zu ergreifen, nachdem auch Christus von mir Besitz ergriffen hat. Und was wir in diesem Vers finden, ist ganz, ganz viel Sprache, die aus dem Sport kommt. Paulus beschreibt sein Leben als einen Marathon, als einen Langlauf und gebraucht Worte, die damals ganz üblich waren für Marathonläufer, für Langläufer. Und er sieht sich selber als einen Wettkämpfer, der mitten auf der Strecke ist und immer noch auf das Ziel entgegenläuft und sagt, hey, ich bin noch nicht da, ich bin noch nicht vollkommen, der Lauf ist noch nicht vollendet, ich bin noch nicht am Ziel, weil er damit ganz klar sagen will, solange du hier auf dieser Erde bist, hast du das Ziel nicht erreicht. Weil es auf der Erde nicht darum geht, irgendwas zu erreichen, es geht nicht darum, irgendeinen fertigen Zustand zu bekommen, sondern es geht darum, Schritte zu machen und auf dem Weg zu sein. Wir sind noch nicht vollkommen, wir sind noch nicht fertig hier. Es gibt noch so viele Dinge, die Gott in deinem Leben tun möchte. Und ganz egal, wo du stehst, es gibt immer etwas Neues, das Gott dir zeigen möchte. Es gibt immer noch etwas Neues, was Gott dir offenbaren möchte. Es gibt immer noch Aspekte deiner Persönlichkeit, mit der Gott dich versöhnen möchte. Es gibt immer noch Dinge in deinem Charakter, wo Gott dich gerne korrigieren möchte, weil du noch nicht am Ende bist, ganz egal wie alt du bist, ganz egal ob du, keine Ahnung, 13 bist wie der Josua hier vorne oder über 90 wie niemand hier, oder? Ist hier jemand 90? Noch nicht, aber fast, ja. Ganz egal, wo du gerade im Leben stehst, du bist noch nicht fertig. Und ich glaube, das ist so das Erste, was uns Paulus hier mitgeben will. Das Erste, was wir hier begreifen dürfen, wir sind noch nicht vollkommen, wir sind noch nicht fertig, weil das Ziel erst dann erreicht ist, wenn wir bei Gott in der Ewigkeit sind. Wenn wir in Beziehung mit ihm wirklich leben, dann haben wir das Ziel erreicht, wenn wir Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Wenn wir da oben die volle Erkenntnis bekommen, dann ist das Ziel erreicht. Und unser Leben hier auf dieser Erde ist ein Langlauf, ist ein Wettkampf, den wir laufen dürfen, ein Marathon, bei dem wir Gottes Größe, Gottes Gnade, Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit, Gottes Vergebung und Gottes Gerechtigkeit kennenlernen dürfen, um Schritte auf ihn zuzugehen. Und ich glaube, dass deine Vergangenheit ein Zeugnis dafür ist. Wenn ich meine Vergangenheit anschaue, dann ist es ein Zeugnis für Gottes Größe und für Gottes Gnade. Dann ist es ein Zeugnis für Gottes Vergebung in meinem Leben. Und dann erkenne ich, dass ich noch lange nicht am Ziel bin, weil noch so viele Sachen da sind, an denen Gott gerne arbeiten darf. Wenn wir früher als Familie einen Fahrradausflug gemacht haben, als Kinder, ja, dann kam spätestens nach Kilometer 15 immer wieder die Frage, hey Mama, hey Papa, wann sind wir denn endlich da? Und mit anderen war es eigentlich genau das Gleiche. Ja, ständig die Frage, hey, wann sind wir denn endlich da? Was ist eigentlich unser Ziel? Und dann kam genau diese Aussage, die die meisten Kinder eben nicht mögen. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Und es ist so eine Aussage, die dir überhaupt nichts bringt in diesem Moment, weil du willst ja wissen, was das Ziel ist. Du willst ja wissen, wo du gerade stehst auf diesem Weg. Und als Kind fährst du nicht Fahrrad, um Fahrrad zu fahren, sondern du fährst Fahrrad, um irgendwo hinzukommen. Ja? Und dieses Motto, der Weg ist das Ziel, passt für ein Kind auf der Fahrradtour genauso wenig wie in deinem Leben. Denn wenn der Weg das Ziel wäre, dann könntest du auf dem Weg vollkommen werden. Und dann hättest du jetzt hier auf dem Weg schon genau das Leben, nach dem du dich immer gesehnt hast. Wenn der Weg das Ziel ist, dann ist deine Vergangenheit entscheidend und definiert, wer du heute bist. Aber das Wichtigste ist, dass das Ziel bleibt. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel, nämlich die Ewigkeit bei Christus, die Ewigkeit bei Jesus, das Leben nach dem Tod, das Gott uns schenken möchte durch seinen Tod am Kreuz. Und wenn du darauf ausgerichtet bist, wenn das dein Ziel ist, wenn nicht der Weg das Ziel ist, wenn nicht dein Ziel ist, heute hier auf dieser Erde vollkommen zu sein, dann hast du dieses Ziel in Ewigkeit und dann ist jeder Meter, den du gehst in deinem Leben, jeder Tag ein kleiner Schritt in Richtung Ewigkeit. Und ich will dich heute Morgen fragen, was ist dein Ziel? Weil ich glaube, das Ziel auf dieser Erde definiert, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen und mit unserer Gegenwart. Und ich glaube, das ist der erste wichtigste Punkt, den du heute Morgen lernen und mitnehmen darfst. Der Weg ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Amen? Amen. Das Ziel ist das Ziel. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Und der zweite Punkt ist simpel wie der erste. Gestern ist gestern. Punkt. Gestern ist gestern. Und wir lesen da in diesem Text, den ich am Anfang schon vorgelesen habe, in den nächsten Versen, die dann kommen, in Versen 13 bis 14. Aber eins steht fest. Ich vergesse das Vergangene und schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis droben zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Paulus will sich nicht mehr auf das konzentrieren, was hinter ihm liegt. Und er sagt ganz klar, hey, was vergangen ist, ist vergangen. Was gestern passiert ist, ist vergangen. Ja? Es ist Schnee von gestern, weggetaut und weggeschmolzen, braucht mich nicht mehr zu interessieren. Und Paulus sagt, hey, ganz egal, was gestern war, ganz egal, wie ich mich gerade heute fühle, es hat keinen Einfluss, weil ich mich auf das Ziel konzentriere, das vor mir liegt. Und das ist der Siegespreis. Das ist die Belohnung für mein Leben. Das ist die Belohnung für die Entscheidung, die ich für Jesus getroffen habe. Nämlich ewiges Leben. Und Paulus kennt dieses Ziel. Und weil er dieses Ziel kennt, kann er mit voller Kraft drauf zulaufen. Er lässt sich nicht mehr von seiner Vergangenheit lähmen. Er lässt sich nicht definieren von dem, was geschehen ist. Und er lässt sich davon auch nicht einschränken und bestimmen. Und bei Paulus hätte es viele, viele Sachen geben, von denen er hätte sagen können, hey, ich habe so richtig drauf und das sind Dinge, über die ich mich definieren kann. Aber er sagt hier in diesem Vers, ganz egal was es ist, ich lasse meine komplette Vergangenheit hinter mir. Und Paulus hätte sagen können, hey Freunde, wisst ihr was? Ich war damals der Typ, der von den hohen Priestern so viel Einfluss bekommen hat, dass er die komplette Gemeinde fast ausgerottet hätte. Paulus hätte sagen können, hey, wisst ihr was, Freunde? Ich war damals derjenige, der alle Gesetze erfüllt hat, der jedes jüdische moralische Gesetz in Erfüllung gebracht hat, diese 600, 700 Dinger, hat er alle gehalten, hätte er sagen können, hat er aber nicht. Paulus hätte an der Stelle auch sagen können, hey, wisst ihr was, ich habe so viele Gemeinden gegründet und darüber lasse ich mich definieren, darüber lasse ich mich bestimmen. Hat aber auch nicht gemacht. Paulus hätte aber auch sagen können, hey, wisst ihr was, Freunde, mir ist Jesus begegnet, ich habe ihn gesehen. Guck mal, wer ich bin. Guck mal, wie gut ich bin. Aber Paulus sagt, hey, ich bin auf das Ziel ausgerichtet. Und ganz egal, was in meiner Vergangenheit ist, wie viel Gutes, wie viel Schlechtes, ich schaue vielleicht drauf, aber verglichen mit dem Ziel, das vor mir liegt, ist es nichts wert. Verglichen mit der Ewigkeit bei Christus ist es nicht wert, weil er weiß, wenn er nach hinten schaut, kann er sich nicht nach vorne bewegen. Denn wer nach hinten schaut, befindet sich im Stillstand und kann nicht nach vorne aufs Ziel zulaufen. Der Mann schaut, wenn du dir einen Marathonläufer vorstellst, der am Langlauf teilnimmt, der Mann schaut nicht nach hinten. Ich weiß nicht, wie Sven geht. Ich glaube, Sven ist hier der sportlichste Typ aus der Gemeinde hier, zusammen mit Friedi wahrscheinlich. Als Sportler, der am Marathon teilnimmt, da denkst du nicht an den Wadenkrampf bei Kilometer 11. Du denkst nicht an den Regenschauer, der irgendwie bei Kilometer 23 in Halb passiert ist. Du denkst auch nicht an den Kaffeefleck, der auf deinem Sporttrikot irgendwie hinterlassen wurde heute Morgen bei Frühstück. Du denkst nicht an den Streit, den du heute Morgen hattest. Du denkst nicht an den unfreundlichen Streckenposten, der dir die zweite Banane verweigert hat. Du denkst nicht daran, weil du ausgerichtet bist auf dieses eine Ziel. Und du weißt, sobald du dich an solche Sachen aufhängst, sobald du an solche Sachen denkst beim Laufen, denkst du nicht mehr ans Ziel. Beim Laufen denkst du ans Laufen. Und beim Leben mit Christus denkst du an das Ziel, das vor dir liegt. Und genauso wie der Läufer nicht an die Sachen zurückdenkt, an den Wadenkrampf, an den Regenschauer, an den Streckenposten, an den Streit mit seiner Frau heute Morgen, lade ich dich ein, dass du anfängst, dankbar zu sein für jeden Schritt, den du schon gegangen bist. Beim 32. denkt der Marathonläufer nicht an die Sachen, die davor passiert sind, sondern an jeden einzelnen Schritt, der ihn bis zum heutigen Tag gebracht hat. Denn jeder Schritt, den er getan hat, hat ihn ein Stück näher zum Ziel gebracht. Und das ist genau das, was ich dir für dein Leben sagen will. Jeder Schritt, den du gegangen bist, ganz egal, ob er erfolgreich war oder vielleicht nicht so erfolgreich, er hat dich ein Stück näher ans Ziel gebracht. Er hat dich ein Stück näher an Christus gebracht. Er hat dich ein Stück näher an die Ewigkeit gebracht. Und es ist eine Sache, für die du dankbar sein kannst. Und damit kann gestern gestern bleiben. Damit kann gestern eine Sache bleiben, die uns geprägt hat. Und das auf jeden Fall. Die Vergangenheit prägt uns. Die Vergangenheit prägt dein Heute. Aber die Frage ist, inwiefern? Wie viel Kraft gibst du der Vergangenheit, dass du dein Heute prägen darfst? Du darfst entscheiden. Du darfst entscheiden, was deine Vergangenheit und schau auf das, was vor dir liegt. Jage dem nach, was Jesus für dich hat. Jage der Berufung Gottes in deinem Leben nach. Dann kannst du wie Paulus sagen, vergiss, was da hinten ist und strecke dich aus nach dem, was vor dir ist. Und das, was vor dir ist, ich rede die ganze Zeit davon, ist ewiges Leben. Und das ist das, was Gott jedem einzelnen Menschen schenken möchte. Ist die Sache, für die wir geschaffen wurden. Ist die Sache, die Gott in uns angelegt hat, als er ganz am Anfang die Menschheit sich ausgedacht hat. Ist diese Beziehung zwischen Gott und uns, die aber kaputt gegangen ist durch Schuld, durch Sünde, die wir aufgeladen haben, durch die Trennung. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, um diese Trennung aufzuheben. Und er macht diese Einladung und sagt, hey, komm du zurück zu mir. Ich lade dich ein. Sei Teil von meiner Familie. Komm wieder zurück zu mir. Lass mich Herr deines Lebens sein. Lass mich entscheiden, wo dein Leben lang geht. Und es wird ein gutes Ende nehmen. Du wirst ins Ziel einlaufen, wie der größte Marathonläufer. Du wirst dir Lorbeeren ernten. Du wirst den Siegeskranz auf dem Kopf tragen, wie der Marathonläufer. Und Jesus will es dir schenken. Und das Einzige, was du tun musst, ist gestern gestern sein lassen. Lass das Alte hinter dir, schau auf das, was vor dir liegt. Das, was Jesus dir schenken möchte. Ewiges Leben, Sündenvergebung, Liebe und Gnade. Und daraus resultiert mein dritter Punkt. Und der heißt ganz einfach, ein Geh Danke an gestern. Und das ist kein Sprachfehler gerade gewesen, es ist ein Danke an gestern. Ein Geh Danke an gestern. Und Paulus macht da ganz am Ende von diesem Abschnitt nochmal eine Zusammenfassung in Vers 16, nachdem er diesen Vollkommenen, die in der Gemeinde waren, nochmal gesagt hat, dass sie falsch liegen, Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Er sagt ja am Anfang, hey, ich bin nicht vollkommen. Und dann sagt er, aber die, die denken, dass sie vollkommen sind, passt mal auf. Und macht dann nochmal so einen kleinen ironischen Seitenhieb. Und fasst dann am Ende nochmal zusammen und sagt hier in Vers 16, auf jeden Fall sollen wir festhalten, was wir schon erreicht haben. Ja, wir dürfen das Alte vergessen. Wir dürfen das Alte hinterlassen. Das Gute, was Gott in deinem Leben schon getan hat. Sei dankbar für jeden Kilometer. Ich habe es gerade vorhin schon gesagt, dein Gestern brachte dich an den Punkt, an dem du heute bist. Und Paulus will dich genau da anfeuern. Paulus, 2000 Jahre schon alt, 2000 Jahre niedergeschrieben, will dich mit diesem Bibelwort, mit Philipper 3, Vers 16 anfeuern, will dir sagen, go for it. Lauf weiter. Lauf den Lauf weiter. Sei auf das Ziel ausgerichtet. Sei auf das ausgerichtet, was vor dir liegt. Lass das Alte hinter dir, nimm das Gute mit und lauf auf das Ziel, weil es sich lohnt. Weil es sich lohnt, auf das Ziel zuzulaufen. Lass dich nicht abhalten von Streckenkilometer 11 und 23. Lass den Streit am Frühstückstisch hinter dir. Such das Gespräch, aber lass ihn hinter dir. Lass die Vergangenheit hinter dir, aber ohne Scham, ohne Groll, ohne Bitterkeit, sondern voller Freude und Dankbarkeit dafür, dass Gott dich bis zu diesem Tag gebracht hat. Denn so oft machen wir uns Gedanken über unsere Vergangenheit und entdecken nicht, wofür wir danken können. Wenn du irgendwas heute mitschreibst, dann schreib dir diesen Satz doch vielleicht auf und nimm ihn mit ins neue Jahr. Weil ich glaube, da steckt so viel Tiefe drin. So oft machen wir uns Gedanken über unsere Vergangenheit und entdecken nicht, wofür wir danken können. Dabei steckt das Danken schon in den Gedanken drin. Und ich glaube, dass das Danken der entscheidende Punkt ist. Dass das Danken der entscheidende Punkt ist, wenn wir der richtigen Person dafür danken. In Gottes Wort lesen wir auch, dass, ich glaube, das ist in Kolosser 1, da lesen wir, dass durch Jesus Christus alles erschaffen wurde und durch Jesus Christus wird auch alles erhalten. Dass du heute hier sitzt, ist Gnade. Dass du heute hier sitzen kannst und atmest und gut angezogen bist, ist Gnade Gottes. Und dafür darfst du danken. Wenn du noch einen Grund gesucht hast zu danken, ich habe ihn dir gerade gegeben. Fang an dafür zu danken, dass du Klamotten anhast, dass du sprechen kannst, dass du atmen kannst. Es sind die ersten Sachen. Und ich glaube, machen, wofür wir danken können. Wo ich manchmal voller Groll war, wo ich keine Lust hatte zu helfen, weil ich keinen Bock hatte, irgendwie da unterm Dach zu sein und irgendwie Zeit mit Papa zu verbringen und so. Und ich bin irgendwann dann, als ich ein bisschen älter war, zu meiner Mama gegangen, habe mich an den Küchentisch gesetzt, wie man das so als Sohn macht, ne? Setze ich mal hin mit Mama und mache mal ein bisschen Real Talk. Und habe sie gefragt, warum es eigentlich immer ich bin, der helfen muss. Warum bin ich eigentlich immer der Depp und Joel darf in der Küche beim Kuchenbacken helfen, ja? So Esau und Jakob, wir beide waren's. Gefühlt, ich habe Papa im Garten geholfen und Joel war bei Mama in der Küche und hat gebacken und gekocht. Ich kann trotzdem besser kochen als er. By the way, er ist nicht hier, kann ich sagen. Ja, und ich hab sie gefragt und habe warum ist es so? Und in diesem Moment muss ich sagen, meine Mama ist wirklich die weiseste Frau, nach Oma, nein, okay, ist wirklich eine weise Frau. Und sie hat zu mir gesagt, mich angeschaut und gesagt, hey Lukas, weißt du was? Dein Papa nimmt dich deswegen so oft mit zum Arbeiten, weil er es mag, mit dir zusammenzuarbeiten, weil er es mag, dir Dinge beizubringen, weil er es mag, dir zu zeigen, wie du Sachen machen kannst. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht und hat mich dazu gebracht, dass ich in den letzten Jahren immer freiwillig zu Papa gegangen bin und ihn gefragt habe, ob ich irgendwas helfen kann. Teilweise bin ich am Wochenende nach Hause gefahren und habe Papa geschrieben, hey, wie sieht's aus? Gibt's irgendwas? Machen wir irgendwas? Und manchmal hat es geklappt und wir haben zusammen gearbeitet, weil ich verstanden habe, dass das, was damals als Kind passiert ist, was Gutes war, was mich geprägt hat und ich mitnehmen konnte ins Heute. Hey, heute kann ich meine eigenen Möbel bauen. Ja, ich habe 3 Tische gebaut in unserer Wohnung. By the way, ja, ich sage nicht wie, aber ich habe sie gebaut. Ja, ich habe meine Lampen an die Decke angeschlossen. Und ich bin dankbar für 100 Stunden Kinderarbeit, die ich ohne Bezahlung in unserem Haus abgeleistet habe. Und ich habe mich mit meiner Vergangenheit versöhnt. Und für dich ist es vielleicht gerade ein sehr simples Beispiel und du denkst dir, ja, du hast ja kein Leid erlebt und das bisschen Kinderarbeit da auf der Baustelle zu Hause war nichts. Und ich sagte dir, ja, es stimmt. Du hast vielleicht eine ganz andere Vergangenheit als ich. Aber ich glaube, dass das gleiche Prinzip da drin liegt. dass wir auf unsere Vergangenheit schauen müssen, entdecken, wofür wir danken können und dann aufs Ziel zulaufen. Denn das versöhnt uns mit unserer Vergangenheit. Und es liegt eine Kraft darin, wenn wir anfangen zu danken. Und ich will dich heute Morgen einladen, das Jahr 2019 mit Danke zu verabschieden. Vielleicht kannst du dir heute Mittag einfach ein paar Minuten mal Zeit nehmen und überleg dir, wofür du danken kannst im Jahr 2019. Bei mir gibt es einen Haufen Stapel von Sachen, für die ich wirklich dankbar bin, positive und negative Sachen, von denen ich aber ganz genau weiß, dass sie dazu dienen, dass ich am Ziel ankomme. Berge und Täler, Herausforderungen, ich will die gar nicht alle aufzählen, dass er mich bis heute gebracht hat. Wenn wir das Ganze zusammenfassen, dann haben wir Punkt 1, der Weg ist nicht das Ziel. Im Leben geht es nicht darum zu leben, sondern im Leben geht es darum anzukommen an einem Ziel, im ewigen Leben bei Jesus Christus. Wir leben darauf hin, dass wir bei Gott zu Hause sind. Das ist der erste Punkt, den du heute mitnehmen durftest. Der Weg ist nicht das Ziel. Du darfst auf ein Ziel zulaufen und es geht nicht darum, nur unterwegs irgendwie zu sein und irgendwie unterwegs vollkommen zu sein, sondern am Ende des Tages anzukommen. Nummer 2 war, gestern ist gestern. Du hast Entscheidungskraft darüber, was deine Vergangenheit mit dir macht. Du hast Entscheidungen darüber, welche Auswirkungen dein Gestern auf dein Heute hat. Und Nummer 3, dein Danke an gestern. Versöhn dich mit deinem Gestern, indem du Danke sagst. Indem du Gott dafür dankst, dass du heute Morgen hier sitzt. Indem du Gott dafür Danke sagst, dass du heute Morgen sein Wort hören durftest und hören durftest, dass er einen genialen Plan mit deinem Leben hat. Und ich will dich heute Morgen fragen, was ist dein Gedanke an gestern? Was ist dein Danke an gestern? Weil unser Danke an gestern Auswirkungen auf unser 2020 hat. Und vielleicht können wir alle die Augen schließen und das Klavier kann schon mal nach vorne kommen und einfach einen schönen Übergang machen. Das Klavier kann nach vorne kommen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hörst mich die ganze Zeit über diesen Jesus reden, auf den wir zulaufen sollen und der einen guten Plan für unser Leben hat. Über diesen Jesus, der irgendwie für uns am Kreuz gestorben ist. Und ich will heute Morgen die Möglichkeit geben, dass wenn du noch keine Entscheidung für diesen Jesus getroffen hast, dass du diese Entscheidung heute Morgen triffst, weil diese Entscheidung das Potenzial hat, dein ganzes Leben zu verändern. Diese Entscheidung hat das Potenzial, dich mit deiner Vergangenheit zu versöhnen und deine Zukunft sicher zu machen. Für unsere Zukunft können wir keine Versicherung abschließen, auch wenn wir Deutschen das vielleicht gerne würden. Aber wir können es in Sicherheit bei Jesus holen, der für uns am Kreuz gestorben ist, der sein Leben gegeben hat und der es möglich macht, dass wir ewiges Leben haben. Das ist die einzige Versicherung, die du nichts einzahlen musst und gleichzeitig auch nichts einzahlen kannst. Das ist die Versicherung bei Jesus, in der du dein Leben geben musst, in der du dein Leben in die Hand von Jesus geben musst. Und er nimmt es und er bringt dich zum Ziel. Und wenn du diese Entscheidung heute Morgen treffen willst, dann darfst du mir gerne deine Hand kurz zeigen. Dann würde ich es lieben, für dich zu beten. Yes, danke schön. Und ich würde noch eine zweite Frage stellen. Wenn du merkst, dass du mit deinem Gestern nicht ganz so abgeschlossen hast, dass es wirklich gestern ist, sondern es gravierende Auswirkungen auf dein Heute hat, weil es dich negativ beeinflusst, weil es dich runterzieht und weil es dich davon abhält, auf das Ziel zuzulaufen, dann darfst du mir auch jetzt gerne deine Hand zeigen oder einfach das auch innerlich tun. Dann würde ich gerne für dich beten und ich würde gerne beten, dass gestern gestern ist und Jesus dir wirklich hilft, auf das Ziel zuzulaufen. Yes, danke schön. Jesus, du siehst die Hände, die nach oben gegangen sind. Und ich danke dir dafür, dass wir wirklich versöhnt sein dürfen mit unserer Vergangenheit, weil du am Kreuz dafür bezahlt hast. Danke, dass die Vergangenheit aufhören darf, unser Heute zu bestimmen. Danke, dass du es in unsere Hand gelegt hast, wie wir mit unserem Gestern umgehen. Und ich bete darum, dass jede einzelne Hand, die sich jetzt gemeldet hat, jede Person, die diese Entscheidung getroffen hat, ganz egal ob öffentlich oder im Herzen, erleben darf, Gott, wie du Versöhnung schenkst mit der Vergangenheit. Und wie Worte des Dankes über die Vergangenheit entstehen. Und wir dankbar dafür werden, dass wir heute an diesem Tag stehen, wo wir stehen. Jesus, ich danke dir für die Entscheidungen, die heute Morgen für dich getroffen wurden, wo Menschen ihr Leben in deine Hand gegeben haben. Und ich bete darum, dass du diese Leben segnest und sie wirklich erleben dürfen, Herr Jesus, wie du ihr Leben umkrempelst, wie du sie veränderst, wie du sie neu machst und sie wirklich dieses neue Leben, das du schenken möchtest, erlebbar wird für sie, Jesus. Gott, ich danke dir dafür, dass du gut bist und dass du einen guten Plan mit unserem Leben hast. Danke, dass du nicht ein ferner Gott bist, der irgendwo ja, über den Wolken sitzt und weit fern von uns ist, sondern dass du ein Gott bist, der hier im Jetzt uns begleitet, der mit uns ist durch seinen Heiligen Geist und der Interesse daran hat, dass wir am Ziel ankommen. Jesus, ich bete für das Jahr 2020 und ich bin voller Erwartung dafür. Ich glaube, dass du geniale Pläne für jeden Einzelnen hier hast und ich glaube, dass du uns zeigst, wie wir gut mit der Vergangenheit und mit der Zukunft umgehen können. Sie liegt in deiner Hand, Gott, weil du derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit bist. Und die ganze Gemeinde sagt: Amen. Amen.